Als ich durch die Gänge des Abendgymnasiums in Wien schlendere, ist gerade einer von drei Matura-Terminen im Jahr. Eine bunte Mischung an Maturantinnen tauscht sich aufgeregt über die gerade absolvierte oder bevorstehende mündliche Abschlussprüfung aus. Irgendwie wirkt das Gebäude so gar nicht wie eine klassische Schule. Den sonst so charakteristischen Konferenzraum der Lehrerinnen suche ich zum Beispiel vergeblich. Früher am Henriettenplatz gelegen, ist das Abendgymnasium vor ein paar Jahren in die Räumlichkeiten des ehemaligen Betriebswirtschaftszentrums der Uni Wien übersiedelt, um den großen Zustrom an Menschen, die die schulische Reifeprüfung nachholen wollen, bewältigen zu können. Doch so ein zweiter Bildungsweg war nicht immer selbstverständlich. Vielmehr geht er auf eine erst 100-jährige Initiative einer jungen Studentin der Staatswissenschaft, der späteren Doktorin Wanda Lanzer, zurück. Und über diese Pionierin der Arbeiterinnenbildung, kurz vor dem Weltfrauentag 2022, geht es in einer neuen Folge der
Wiener Geschichtskreislerei.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und
Walter. Andreas, du hast heute einen besonders interessanten Ort mitgebracht und ein interessantes Thema. Um was geht es eigentlich heute?
Ich war ja eben gestern im Abendgymnasium und auf den Ort selbst bin ich gekommen, weil ein lieber Freund und Kollege selbst am Abendgymnasium maturiert hat. Und der hat im Zuge der 100-Jahr-Feier mich auf diese Institution aufmerksam gemacht, weil das ja wirklich eine spannende Institution ist im Hinblick auf die Bildungslandschaft in Österreich. In so einer ersten Recherche bin ich über einen Beitrag im Internet, im A&W-Blog, den werden wir nachher vielleicht noch erläutern, gestolpert, wo es um die Frau ging, die die ursprüngliche Initiative zur Gründung dieses Abendgymnasiums gesetzt hat, eine gewisse Wanda Lanzer. Und dieser Beitrag war einfach super spannend und hat das Leben dieser Frau in einer sehr nachvollziehbaren Art und Weise mir nahegebracht. Und da habe ich mir gedacht, also diese Biografie, das wäre eigentlich die Person, würde ich gern vorstellen in der Folge, die rund um den Weltfrauentag herauskommt. Und deswegen sind wir da und deswegen haben wir auch drei ganz wunderbare Expertinnen zum Thema eingeladen. Nämlich einerseits Marina Laux, sie ist Mitarbeiterin der Arbeiterkammer, Bildungswissenschaftlerin und Berufsbildnerin. Dann Barbara Kintert, die sich sehr um die Erforschung des Lebens der Wanda Lanzer verdient gemacht hat. Sie ist Dokumentarin im Ruhestand und hat vorher in der sozialwissenschaftlichen Dokumentationsstelle der Arbeiterkammer gearbeitet. Und Uli Kammauf, sie ist AHS-Lehrerin am Wiener Abendgymnasium und war in die 100-Jahr-Feiern und in die Präsentation der Geschichte des Abendgymnasiums involviert. Hallo.
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 Wie ist es denn jetzt überhaupt dazu gekommen, dass wir uns mit der Wanda Lanzer beschäftigen?
Also ich würde sagen, das ist ein ganz ein großer Zufall. Und dieser Zufall beginnt für mich damit, dass die Barbara und ich ein Büro nebeneinander hatten. Wir haben denselben Arbeitgeber, aber wir sind nicht in denselben Abteilungen. Ich habe damals als Bildungsexpertin gearbeitet, Barbara für unsere AK-Bibliothek. Und in einer Pause sagt sie mir, was sie persönlich und privat Tolles recherchiert hat über eine Frau, die mich sicher interessiert. Und ich habe von dieser Frau noch nie etwas gehört, wie wahrscheinlich die allermeisten. Also für mich war diese Frau völlig vergessen und ich war absolut perplex, dass ich das nicht wusste, obwohl ich mich mit Schulsystemen auseinandersetze, obwohl ich mich fürs Rote Wien persönlich privat interessiere und obwohl ich eigentlich denke, dass ich sehr, sehr viel über die Konstruktion und die Entstehung unseres Schulwesens in Österreich weiß.
Ja, dieses Gespräch, das die Marina gerade erwähnt hat, war am Anfang vom Jahr 2017. Da war gerade das Buch, wo mein Kapitel über Wanda Lanzers Biografie erschienen ist, 10 Jahre alt. Also das Buch Österreichische Bibliothekarinnen auf der Flucht, verfolgt, vertrieben und vergessen, wurde von Biografia herausgegeben im Präsens Verlag. Das war aber schon 2007. Und 10 Jahre später habe ich der Marina davon erzählt und dann hat die Marina eben die Idee gehabt, mein Kapitel, mein großes, umfangreiches Kapitel über das Leben von Wanda Lanzer in einen modernen Blog in Arbeit und Wirtschaft online zu stellen. Und so hat's begonnen.
Das ist ein Block, den die Arbeiterkammer gemeinsam mit dem ÖGB, mit dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, betreibt. Ein Block, der vom sogenannten A&W-Magazin kommt, steht für Arbeit und Wirtschaft. Und jeden Tag geht hier ein Artikel von Expertinnen online zu einem gesellschaftspolitischen Thema. Der ist sehr interessant, könnten Sie abonnieren. Barbara hat mir von ihrem Buchkapitel erzählt. Das ist ein sehr, sehr spannendes Buch und ich dachte mir, boah, das weiß niemand. Das sollte aber jemand wissen, das sollten viel mehr Menschen wissen. Und ich habe daher gefragt, ob wir einmal einen bisschen historischen Beitrag schreiben könnten. Sehr wohl einen gesellschaftspolitischen, aber einen historischen. Und dafür hat mir Barbara viel von Wanderlanze erzählt und wir haben dann gemeinsam versucht, die Geschichte in kurz zu erzählen.
Und was mir eben auch noch so daran gefallen hat, ist, es hat eine gewisse Unmittelbarkeit gehabt, weil ihr habt ja auch die Sprache sozusagen ins Präsens, in die Gegenwart gesetzt und habt dafür gesorgt, dass eben Leser wie ich das total spannend finden. Aber gehen wir mal zur Wanderlanze selbst. Also was gibt's über diese Frau zu sagen?
Sie ist eine Wienerin, eine gebürtige Wienerin. Ihre Mutter war aus Westgalizien, Helene Gumplowitsch, die ist 1871 geboren in Krakau, das hat damals zu Österreich gehört. Die hat in Zürich studiert. Das war damals schon eine Möglichkeit für Frauen zu studieren. Die hat in Zürich studiert und ihren österreichischen, auch jüdischen Mann in Zürich kennengelernt. Sie haben geheiratet, aber sind dann gemeinsam nach Wien gezogen und haben als erstes Kind Wanda Landau bekommen. Sie ist 1896 in Wien geboren, wie gesagt.
Also dazu kann man sagen, die Wanda Lanzer hat quasi als Geburtsnamen Wanda Landau.
Wanda Landau, genau. Die Eltern haben einen sehr gebildeten intellektuellen Kreis rund um sich geschart und haben auch Salons gehabt, wo politisch diskutiert wurde. Vor allem über die polnische Befreiungsbewegung, über natürlich Sozialdemokratie, über Marxismus. Und später ist sie mit ihrem Vater und ihren zwei Brüdern nach Lemberg gezogen, weil ihre Mutter, die Helene Landau, sich scheiden lassen wollte, weil sie in der Zwischenzeit eine Mitarbeiterin von Otto Bauer geworden ist. Später haben natürlich Otto Bauer und Helene dann geheiratet und sie ist als die große Helene Bauer dann in die Geschichte eingegangen. Aber sie war die Mutter von Wanda Lanzer. Und Wanda Lanzer hat in Krakau maturiert und hat dann später nach dem Ersten Weltkrieg, als ihre Mutter Helene schon mit dem Otto Bauer verheiratet war, 1922 in Wien weiter studiert. Und hat damals schon Kurse gegeben für Jugendliche und für Arbeiter und Arbeiterinnen, junge Menschen, die sich weiterbilden wollten. Und da hat sie dann die Idee gehabt, die eigentlich schon angelegt war in ihrem Elternhaus, dass man jungen Menschen die Chance geben sollte, auch wenn sie nicht aus einem bildungsnahen Haushalt kommen oder einer Familie kommen, die Chance geben sollten, dass sie auch einen Bildungsabschluss erlangen können.
Ja, weil dazu muss man ja sagen, Marina, oder? Das war ja nicht selbstverständlich früher.
Nein, das war überhaupt nicht selbstverständlich. Und an dieser Stelle, die Barbara jetzt berichtet hat, da hat mich das Thema schon unglaublich fasziniert. Wir reden von einer Frau, die sehr, sehr früh studieren konnte. Also sie hat Staatswissenschaften studiert. Das wurde in Wien erst 1919 möglich und knapp darauf war die schon an der Uni. Und dann hat sie nicht nur selbst studiert, sondern sie hat sich auch darum gekümmert, andere mitzuziehen, andere zu ermächtigen. Also bei dem Zeitpunkt war mir klar, das ist so eine tolle Frau, über die müssen wir was schreiben.
Ja, also eine Pionierin sozusagen, die Wanda Lanzer.
Ja, richtig. Sie hat gemerkt in Rudolfsheim Fünfhaus, wo sie unterrichtet hat am Abend, dass die jungen Arbeiterinnen und Arbeiter immer mehr wissen wollen und immer mehr wissen wollen. Dann hat sie etwas erklärt und hat gemerkt, das ist denen zu hoch. Dann hat sie die Vorbedingungen erklärt. Dann hat sie kapiert, die verstehen von Wirtschaft und von Sozialpolitik so wenig, weil ihnen die Grundbegriffe fehlen. Aber die wollten sie auch wissen. Und dann hat sie ihnen ein Angebot gemacht, also im Herbst 1922, dass sie versuchen wird, einen Abendschulkurs aufzubauen, wo sie das ganze Mittelschulwissen, also Gymnasialwissen, nachholen können. Und das war dann unglaublich erfolgreich.
Und Wanda Lanzer hat dann später in der Arbeiterkammer selbst auch gearbeitet, oder?
Ja, Wanda Lanzer hat ab 1924 in der Arbeiterkammer gearbeitet und ab 1927 in der Bibliothek. Und vorher war sie Bildungsberaterin.
Also eine Art Vorgängerin von der Marina, kann man das so sagen?
Plus, minus, ja.
Ja, oder eigentlich von euch beiden. Nicht?
Ja, und dann genau. War es in der Bibliothek.
Genau. Dann haben wir aber leider auch, was halt viele Intellektuelle und auch jüdische Intellektuelle der Zeit betrifft, nämlich
und viele Sozialdemokratinnen.
Viele Sozialdemokratinnen, eine zweifache Verfolgung.
Mhm. Genau.
Was gibt es da zu sagen? Ja.
Wanda Lanzer hat 1925 geheiratet. Ab dann heißt sie eigentlich offiziell Lanzer, vorher ja Landau. Und dann hat sie einen, eben den Juristen Felix Lanzer geheiratet, der in Wien beim Magistrat ein Jurist war. 1931 hat sie ihre Tochter Helene, die nach der Großmutter benannt wurde, bekommen und 1933 ihre zweite Tochter Gertrude. Und sie hat in der Arbeiterkammer aber nur so lange arbeiten können, bis der Dollfuß-Faschismus an die Macht gekommen ist und sie 1934 gekündigt hat. Also diese tolle Frau war dann ab 1934 zu Hause. Ihr Mann konnte noch bis 1938 im Magistrat arbeiten, aber wurde dann auch von den Nazis verfolgt. Und weil der Mann von der Wanda Lanzer, der Felix Lanzer, am Anfang des Krieges plötzlich verschwunden ist, die Gestapo hat ihn immer wieder gesucht, hat immer wieder nach ihm geforscht und er war wirklich auf der Flucht, er ist eines Tages nicht zurückgekommen, war dann die Wanda Lanzer mit zwei kleinen Töchterchen alleine und sie hat halt sehr schnell reagieren müssen, hat die ältere Tochter mit 7 Jahren nach Schweden mit einem Kindertransport geschickt, nach Stockholm, in der Hoffnung, wenigstens das ältere Kind zu retten. Sie selber konnte aber glücklicherweise 2 Monate später auch noch nach Schweden emigrieren. Und Otto Bauer und Helene Bauer, die schon vorher im Exil in Tschechien gelebt haben, in Mähren genau gesagt, in der Nähe von Brünn, die waren in der Zwischenzeit nach Paris emigriert, auch weil sie verfolgt waren. Dort ist Otto Bauer an einem Herzinfarkt gestorben und die verwitwete Helene Bauer ist dann auch nach Stockholm zu ihrer Tochter und ihren 2 Enkeltöchtern. Und dort war dann eine große Exil-Community, vor allem Sozialdemokratinnen und Demokraten und Kommunisten auch.
Das ist eine typische Fallgeschichte für das Exil, weil natürlich mit dem Ausbreiten des Nationalsozialismus, mit den Eroberungskriegen der Nazis ja auch immer wieder ein Umsiedeln aus den unterschiedlichen Exilorten notwendig war, bis man dann tatsächlich es vielleicht geschafft hat, in Sicherheit sich zu bringen. Und dort hat ja dann, also Schweden war eben eines dieser Länder, und dort hat die Wanda Lanzer ja durchaus auch Austausch mit der österreichischen Community gepflegt. Ich habe sogar gelesen, irgendwo sie auch mit Kreisky zum Beispiel.
Ja, viel mit allen halt.
Ja. Aber ich glaube, was halt dann auch ein Punkt war, ist, dass auch hier wieder etwas, was typisch für viele Biografien ist, passiert ist und für die österreichische Geschichte ab 1945, dass es für die Wanda Lanzer ganz schwer war, wieder zurückzukommen.
Ja, nach 13 Jahren, also circa 1951, 52, hat sie versucht, wieder zurück aus dem Exil zu kommen. Es ist ihr aber nicht gelungen, weil in Österreich war außer Viktor Matejka niemand da, der die Flüchtlinge wieder willkommen geheißen hat.
Viktor Matejka, muss man vielleicht erklären, Stadtrat in Wien, Mitglied der KPÖ und zuständig für Kultur.
Und er hat auch als Erwachsenenbildner vorher gearbeitet und auch Kurse gegeben. Er war halt sehr gebildeter Mensch. Und Und in Wien war es damals für rückkehrende Flüchtlinge fast unmöglich, weil sie haben nur eine Arbeit bekommen, wenn sie dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin, eine Wohnung nachweisen konnten. Aber sie konnten nur einen Wohn- oder Mietvertrag abschließen, wenn sie dem Vermieter einen Arbeitsvertrag vorweisen konnten. Das hat sich ausgeschlossen. Es war unmöglich. Letztlich ist Wanda Lanzer dann 25 Jahre im Exil geblieben, bis sie dort pensioniert wurde und konnte dann erst nach Österreich zurückkehren.
Und es war ja ein Absolvent des Abendgymnasiums, der es Wanda Lanzer ermöglicht hat, endlich wieder zurückzukehren, oder?
Wie Wanda Lanzer noch vor 34 in der Bibliothek gearbeitet hat, war ein Magazineur, einer, der halt die Bücher schleppt und wieder zurückordnet in die Regale, ein Magazinsarbeiter, der Herr Borkowitz. Und der hat aber durch Wanda Lanzer motiviert das Abendgymnasium absolviert. Und später hat er Jus studiert und wurde dann Bibliotheksdirektor. Und der hat es dann geschafft, dass sie als Pensionistin wieder zurückkommen konnte und sie dann eine Art Konsulentinnenvertrag gehabt hat, weil das gesamte Sozialarchiv der Arbeiterkammer war ja von den Nazis teilweise verschleppt und vernichtet und sie hat den Auftrag bekommen, die Sachen zu sammeln, wo sie halt Kopien bekommen konnte oder wieder zu ordnen. Und eigentlich ist der Nachfolger davon der Florian Wenninger. So schließt sich wieder ein Kreis.
Das Institut für sozialhistorische Forschung, Florian Wenninger, war ja unlängst auch bei uns zu Gast. Grüße.
Für mich war Wanda Lanzer nicht nur eine Pionierin, sondern in zweifacher Hinsicht genau die richtige Person, dass es heute eine Abendschule gibt oder dass es heute alternative Wege gibt, im Schulsystem voranzukommen. Sie war, wie gesagt, eine Vordenkerin. Sie hat als Erste offenbar sich überlegt, dass es möglich ist, als Erwachsener noch etwas zu lernen. Bis dahin war das ganz normal, dass nur Kinder in die Schule gingen, wenn überhaupt. Und dann war das vorbei. Also man konnte früher nicht als erwachsene Person noch einmal in die Schule gehen, sich noch einmal zu überlegen, früher, da hätte ich das gerne gemacht oder ich habe es leider nicht geschafft und jetzt möchte ich das nochmal machen, weil jetzt wäre es wichtig für mich. Das gab es nicht und sie hat das gedacht. Aber, und das ist ein spannender Punkt, sie war auch, man würde heute sagen, hands-on offensichtlich. Sie hat selber Kurse gemacht, ist zur Tat geschritten. Sie hat das systematisiert. Sie hat sich auf politischem Wege darum gekümmert, dass die Abendschule entstehen kann.
Ich möchte ganz kurz noch einhaken, was die Marina und die Barbara bereits erwähnt haben. Wanda Lanzer, eine oft vergessene Person, die uns im Abendgymnasium im Zuge unserer 100-Jahr-Feier, die im vergangenen November stattgefunden hat, wieder näher gebracht wurde. Also auch allen Unterrichtenden am Abendgymnasium selbst. Es gab in Vorbereitung auf diese 100-Jahr-Feier eine Historikerinnenkommission, die sich mit Wanda Lanzer und ihren Errungenschaften beschäftigt hat. Das heißt, es wurde auch von Seiten der Schule intensiv recherchiert, vorbereitet, nachgeschaut, wer war Wanda Lanzer und was bedeutet sie für das Abendgymnasium Wien? Ich möchte auch zwei Personen erwähnen als Vertreterin der Schule, die Kollegin Martina Fischler-Radakowitz, die ganz maßgeblich an der Vorbereitung und an den Recherchen für diese Feier beteiligt waren und auch unser ehemaliger Direktor Klaus Brandl. Wanda Lanzer ist jetzt in unserer Schule gewürdigt. Mit dem, was sie initiiert hat für das Schulwesen in Wien, für Österreich, also war maßgeblich für vieles, was dann entstanden ist und gekommen ist. Bei der Feier selbst waren das sehr bewegende und rührende Momente, dass wir ihre Tochter aus Stockholm zugeschalten hatten. Helena Silén Lanzer hat ein paar Worte über ihre Mutter gesprochen und ihr Sohn Michael Silén war als Gast vor Ort. Das hat uns sehr gefreut.
Ich hoffe, dass sie auch unser Podcast erreichen wird.
Das hoffe ich auch. Um ein bisschen einen Bogen zu spannen jetzt von der Vergangenheit zur Gegenwart. Das Abendgymnasium Wien ist im AHS-Bereich die größte Schule, die wir haben in Wien. Aktuell haben wir 2125 Personen, die bei uns in der Schule Studierende genannt werden, die Module belegen. Der Unterricht findet semestriert, modular statt, hat einfach den Hintergrund, und das geht wieder auf den Grundgedanken auch von Wanda Lanzer zurück, dass der Unterricht möglichst flexibel gestaltet werden kann, dass auf individuelle Bedürfnisse Rücksicht genommen werden kann und somit auch Berufstätige, sei es Teilzeit oder Vollzeit, in dieser Schule einen Platz haben, um ihre Chancen zu verwirklichen und einen Schulabschluss nachzuholen. Das ist ganz wesentlich.
Ja, und Ulle, ich denke mir, viele Leute kennen das Abendgymnasium eigentlich als die Schule am Henriettenplatz, aber die ist ja gar nicht mehr am Henriettenplatz, oder?
Das ist richtig. Die Schule ist 2014 bereits vom Henriettenplatz in die Brünnerstraße in den 21. Bezirk umgezogen. Ganz einfach auch dadurch bedingt, dass wir nicht mehr genug Platz hatten für die Studierenden und für die Lehrerinnen und Lehrer. Der Henriettenplatz war lange Zeit eine Schule, die am Vormittag als AHS geführt wurde und wo am Abend das Abendgymnasium seine Kurse hielt. Es gab dann auch noch eine Expositur in der Singrinergasse im 12. Bezirk und 2014, ja, erfolgte der Umzug in ein aufgelassenes Gebäude der Universität Wien. Das heißt, wir haben jetzt genügend Raum zur Verfügung, dort den individualisierten Unterricht zu gestalten.
Wie kann man sich denn so den Alltag der Studierenden, die ja Berufstätigkeit und Lernen vereinbaren müssen, früher und heute vorstellen?
Ich glaube, früher war das sehr stark genormt dadurch, dass es tatsächliche Abendkurse waren. Das heißt, die Berufstätigen sind nach ihrer Arbeit in die Schule gekommen und haben dort ihre Kurse belegt. Und das war die einzige Möglichkeit, die sie hatten. Jetzt ist es so, wie vorhin schon erwähnt, es ist möglich, den Unterricht am Vormittag zu besuchen. zwischen 10 und 14 Uhr ungefähr, dann in die Arbeit zu gehen. Es ist möglich, den Unterricht am Nachmittag zu besuchen oder am Abend und sämtliche Kombinationen dessen. Es gibt bei uns auch ein sogenanntes Fernstudium. Das bedeutet, dass die Studierenden nur die Hälfte der Unterrichtszeit in Präsenz in der Schule verbringen und die restlichen Lerninhalte, das heißt die andere Hälfte, wird online zur Verfügung gestellt und sie erarbeiten sich das selbst. Das ist für jene gedacht, die beruflich sehr stark eingespannt sind. Das heißt, wir haben hier eine große Vielfalt und eine große Möglichkeit für die Studierenden, sich das wirklich so zu gestalten, dass ein Arbeiten daneben möglich ist.
Der erste Abendschulkurs hat 1925 die Matura gemacht, ja. Und das war dann in der Zeitung. Das kann jeder, jede in Anno bei den digitalisierten Zeitungen von der Nationalbibliothek nachlesen. Da hat der damalige Bildungsminister Otto Glöckl Wanderlanzer gratuliert und allen Absolventinnen und Absolventen gratuliert, dass sie das geschafft haben. Das muss eine riesenschöne Feier gewesen sein, 1925. Und in der Zeitung steht, dass Otto Glöckl betont hat, Wanderlanzer hat verstanden, dass die Hörerinnen und Hörer Rohdiamanten sind. Das Wort Rohdiamant für einen einfachen Arbeiter, eine einfache Handwerkerin, finde ich so eine Medaille. Und sie wurden halt bildungsmäßig dann geschliffen, aber sie sind Rohdiamanten, sie sind nicht Abschaum. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Und das kann man dem Abendgymnasium nicht hoch genug anrechnen.
Und gleichzeitig finde ich den Begriff Rohdiamant extrem schwierig, weil das wertet, welche Bildung mehr wert ist. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde nicht, dass die akademische Bildung immer per se mehr wert ist und die Handwerkerinnen mehr oder weniger aufgeschult werden müssen. Ich finde das eine Sichtweise von grundsätzlich von oben herab. Es ist nicht deine, das weiß ich, aber das ist, Rohdiamant ist für mich eher eine Wertung, dass andere Bildung weniger wert ist. Das finde ich nicht zeitgemäß heute.
Ich gebe trotzdem dem Otto Glöckl recht, dass er damit den damaligen Hörerinnen und Hörern einfach Wertschätzung entgegengebracht hat. Natürlich waren die alle schon ausgelernte Arbeiterinnen oder Handwerkerinnen und die haben schon ihren Beruf gehabt, die haben schon...
Uli, was sagt eine Lehrperson dazu?
Ich glaube, man kann beide Begriffe oder beide Erklärungen dazu so stehen lassen. Weil wenn ich an die Studierenden denke, die ich in meinem Unterricht habe, denke ich schon, dass es sehr oft um verpasste Möglichkeiten oder unentdeckte Talente gibt, die sehr wohl sehr förderungswürdig sind, auch zu einem späteren Zeitpunkt im Leben oder über einen Umweg.
Ja, ich denke mir auch, Freiheit heißt halt einfach auch Möglichkeiten zu haben und aus diesen unterschiedlichen Möglichkeiten wählen zu können. Und für mich selber ist auch so dieser wichtige Punkt wahrscheinlich beim Abendgymnasium und bei den Errungenschaften, die auf Wanderlanzer zurückgehen, dass man eben diese Möglichkeiten bekommt zu einem Zeitpunkt, wo man sie früher einfach nicht mehr bekommen konnte. Und natürlich auch, dass Bildung damit und Bildung sorgt für Möglichkeiten, dass Bildung damit sozial durchlässiger geworden ist. Weil man darf nicht vergessen, früher war es halt so, man ist in eine bestimmte Schicht geboren worden und damit war es eigentlich schon vorbei. Und jetzt möchte ich nicht sagen, dass das Bildungssystem heute frei von diesen Hemmnissen ist. Ganz im Gegenteil, also gerade in Österreich haben wir da viele Probleme. Aber es ist zumindest ein bisschen durchlässiger geworden oder vielleicht sogar im Vergleich zu vor langer Zeit sehr viel durchlässiger geworden. Und ja, das ist was, worauf wir heute noch schön stolz sein können.
Das österreichische Bildungssystem trennt sehr stark. Es ist im internationalen Vergleich gar nicht so durchlässig, wie wir das immer glauben. Es ist auch nicht so, dass es immer nur die Schuld der Schüler oder Schülerinnen ist, wenn sie etwas nicht schaffen, sondern man kann diese Sache systemisch betrachten. Und gerade bei Corona hat man das gesehen. Die einen Kinder haben es leichter, die anderen haben es schwerer. Und es ist verdammt ungerecht, dass man nicht darauf Rücksicht nimmt. Und Wanderlanzer hat etwas gemacht, indem sie die Abendschule erfunden hat, was hilft, die Durchlässigkeit zu erhöhen. Sie hat mehr oder weniger einen alternativen Weg gebaut. Man könnte die Durchlässigkeit auch ganz anders denken. Man könnte einfach die Hürden aus dem Weg räumen. Oder man könnte die Menschen mehr stützen. Beides passiert, beides ist möglich. Die Alternative ist schön, dass wir sie haben. Ich würde mir ein Bildungssystem wünschen, wo alle von vornherein gute, gleiche Chancen bekommen.
Das würden wir uns, glaube ich, alle wünschen. Und vor allem würden wir uns ein Bildungssystem wünschen, das vielleicht in einem polytechnischen Ansatz auch unterschiedliche Fähigkeiten in einer sinnvollen Art und Weise fördert und bewertet.
Aber die Wanderlanzer war ja auch in eine Art Kultur eingebettet, der Arbeiterinnenbewegung, wo Bildung einfach einer der wichtigen Faktoren war, um die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Ich hatte irgendwie den Eindruck nur, bei der Biografie von der Wanderlanzer, das war in der Zwischenkriegszeit mehr Diskussionsthema als heute. Also solche Persönlichkeiten wie Wanderlanzer sucht man eigentlich, oder irre ich mich da? Also so wirklich starke Persönlichkeiten, die sich auch, wie du es vorhin erwähnt hast, sich praktisch einzubringen, gleich mit einem Programm, also Theoretik und Praxis miteinander zu verbinden und gleich einen Schultyp eigentlich zu gründen.
Ja, es war damals eine viel größere Solidarität zwischen den Intellektuellen, Sozialdemokratinnen und Demokraten und den Mitgliedern der Sozialdemokratischen Partei. Es war viel mehr Solidarität, und Wanda Lanzer hat selber Schulräume ergattert. Sie hat in der Mollertgasse im 6. Bezirk die ersten Schulräume gehabt, und die Lehrer und Lehrerinnen waren alles berufstätige Gymnasiallehrer und Lehrerinnen, die in ihrer Freizeit gratis, unentgeltlich am Abend die Arbeiterinnen und Arbeiter unterrichtet haben. Und so eine Solidarität ist schon sehr viel wert.
Bildung war für die Arbeitnehmerinnen immer schon sehr, sehr wichtig. Bildung ermächtigt, Bildung macht stark. Gleichzeitig war das nicht allen immer recht. Also es war schon auch ein Kampf in der damaligen Zeit. Im Roten Wien, ja, im Roten Wien, da gab es viel Bewegung Richtung mehr Bildung für Arbeitnehmerinnen. Es gab auch Unterstützung von konservativer Seite, von bürgerlicher Seite. Aber es hatte seine Grenzen. Also zum Beispiel wurde Bildung in Vereinen organisiert, und die konnte man auch wieder jederzeit abdrehen. Gerade in den 20er Jahren gab es so ein bisschen auch, dass die Sache gekippt ist, dass es den Mächtigen dann nicht mehr so recht war, dass die Arbeiterinnen stark wurden.
Der Dollfuß-Faschismus hat dann natürlich viel kaputt gemacht. 1934 wurde der Abendschullehrgang dann sogenannt unpolitisch gemacht. Unpolitisch. Für die Dollfuß-Faschisten, also es durften keine Inhalte mehr für mehr Gleichberechtigung, Freiheit und Gleichheit gebracht werden. Das nannten die Faschisten, Dollfuß-Faschisten, dann unpolitisch. Und der Abendschulkurs hat dann Ende 38 oder Anfang 39 seine Funktion eingestellt, wie der Krieg begonnen hat.
Uli, wie ist das aus deiner Erfahrung, also heute? Was für eine Rolle spielt dieses Abendgymnasium?
Aus meiner Sicht eine sehr große Rolle. Der Name Abendgymnasium alleine ist ein bisschen irreführend. Es war, wie gerade beschrieben wurde, sehr lange Zeit in Abendkurse gegliedert, in Abendkursen organisiert. Davon sind wir seit langem weg, einfach weil der Bedarf so groß ist. Das heißt, bei uns im Abendgymnasium Wien gibt es derzeit 3 Unterrichtsschienen. Der Unterricht findet ab 10 Uhr am Vormittag statt. Es gibt eine sogenannte Nachmittags- und Abendschiene, die bis 21.20 Uhr am Abend läuft, jeden Abend von Montag bis Freitag, um den Unterricht, wie vorhin schon gesagt, eben individuell gestalten zu können und allen Personen es auch ermöglichen zu können, daran teilzunehmen. Der Wanderlanzer-Spirit ist absolut lebendig und nachvollziehbar. Wenn ich privat was sagen darf, ich war mehr als 20 Jahre an einer anderen AHS in Wien tätig, in der Bildungsdirektion für Wien, und bin seit 2019 im Abendgymnasium für Wien hängen geblieben. Einfach, weil ich in meiner Tätigkeit dort sehr viel Sinn sehe und dem sehr viel Positives abgewinnen kann. Ja, ich habe da meine berufliche Heimat gefunden und möchte ein bisschen was zum aktuellen Schulbild noch sagen. Ich würde sagen, dass unsere Schule schon ein Ort der gelebten Integration und der Toleranz ist und dass ich diese Chancengleichheit verspüre. Sie müssen sich vorstellen, unsere Studierende sind auf jeden Fall Berufstätige, solche, die ein Problem in der Bildungsbiografie hatten und wieder eingestiegen sind. Auch das wird im Abendgymnasium ermöglicht. Menschen mit kurzfristigem Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung. Das allein zeigt schon, wie divers und wie unterschiedlich diese Schule ist. Und das Miteinander funktioniert sehr gut. Wir haben wirklich ein nettes Miteinander in der Schule, das auch sehr stark geprägt ist von Wertschätzung, sich gegenseitig unterstützen und die Probleme der anderen wahrnehmen und dementsprechend zu reagieren. Es ist auch der Output ein sehr großer. Aktuell läuft bei uns gerade die Reifeprüfung des Wintertermins, Und es werden insgesamt 1164 Prüfungen abgelegt, die da dazugehören, inklusive der vorwissenschaftlichen Arbeit und schriftliche und mündliche Reifeprüfungen. Das allein zeigt, dass es ganz notwendig ist, dass es so einen Schulstandort gibt, wenn ich davon ausgehe, dass diese Personen in anderen Schulen keine Chance hätten und nicht unterkommen würden.
Und was ich auch unglaublich bewundernswert finde, ist, dass man als zweite lebende Fremdsprache im Abendgymnasium die Matura auf Türkisch ablegen darf. Ich finde das unglaublich wichtig, weil wenn man in der eigenen Muttersprache so gut ist wie in der Bildungssprache Deutsch, hat man zwei tolle Rucksäcke, zwei tolle Werkzeuge fürs Leben und man bringt einfach viel weiter, wenn man die eigene Sprache nicht nur mündlich lernt, sondern auch schriftlich und die Matura darin ablegen kann. Und das könnte man für die anderen Sprachen, Bosnisch, Serbokroatisch, Ungarisch, ich weiß nicht, alle anderen Sprachen vielleicht auch noch anbieten.
Also Mehrsprachigkeit ist auf jeden Fall eine Ressource. Wir haben da auch eine Folge, die ich unbedingt empfehlen möchte, nachzuhören über Mehrsprachigkeit. Eine Ressource und Chance, die in Österreich zwar Tradition hat, aber leider von vielen in Frage gestellt wird.
Ich finde auch, dass die Schülerinnen und Schüler, die sich im sogenannten zweiten Bildungsweg Bildung erarbeiten und Bildungsabschlüsse vor allem erarbeiten, unglaublich viel Wertschätzung verdient haben. Die Kolleginnen an der Abendschule haben sich die verdient, aber vor allem auch die Lernenden selbst, weil die erkämpfen sich Bildung. Die sorgen selbst dafür mit großem Aufwand zusätzlich zu anderen Belastungen, was andere einfach als junge Menschen selbstverständlich machen können, weil die Rahmenbedingungen passen.
Ja, und ich denke mir, das ist halt der Punkt. Also gäbe es so eine Institution nicht, würden viele Menschen um das, was sie selbstverständlich erreichen können, umfallen.
Es gibt sie auch in vielen Ländern gar nicht. Also ich möchte ein Beispiel nennen. In Frankreich gibt es sowas wie eine Abendschule nicht. Da gibt es zwar ein Äquivalent zur Matura, die man braucht, um in weiterführende Bildungseinrichtungen einzusteigen, aber es gibt keine Abendschule. Das möchte man sich vielleicht fragen, wie geht das dann? Ja, es gibt eine Prüfung. Aber es gibt keine Institution, die kostenlos, so wie in Österreich, auf diese Prüfung vorbereitet. Und das macht natürlich einen Unterschied. Jeder kann sich selbst kurz nochmal überlegen, wie war das damals in Mathematik in der Schule und wie leicht lernt sich denn dieser Stoff von selbst, wenn man keine Hilfe hat. Also es würde sehr ausschließend sein, wenn es die Abendschule nicht gäbe oder auch andere Wege, die wir in Österreich haben, um in der Bildung weiterzumachen, im Bildungssystem weiterzumachen. Wenn wir diese Wege nicht hätten, dann wäre es einfach aus und jeder wäre auf sich selbst zurückgeworfen. Und das ist das Schwierige. Bildung, so wie viele andere gesellschaftspolitische Themen, sind nicht eine individuelle Frage. Es ist nicht eine Frage der eigenen Anstrengung und der nur eigenen Leistung, sondern man kann als Gesellschaft etwas dafür tun, dass es leichter ist, voranzukommen. Und die Abendschule, eine Idee von Wanda Lanzer, die macht das.
Die Prüfung, über die wir da reden, ist die standardisierte Reifeprüfung, die an allen anderen Gymnasien in Österreich auch stattfindet. Das heißt, die Angaben sind durch das Ministerium vorgegeben und unsere Studierenden haben da keine Freiheiten oder Vorteile in diese Richtung.
Keine Erleichterungen.
Keine Erleichterungen.
Ich würde nur noch anknüpfen an dem Beispiel Frankreich. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, mal hinzuweisen, was das für einen sozialen Impact hat, so ein undurchlässiges System. Man sieht ja in Frankreich auch natürlich diese vielen Probleme mit Jugendlichen auch, die keine Chance haben, diese Klassengrenzen zu durchbrechen und hier auch natürlich dann dementsprechend soziale Unruhen in den Vorstädten gibt etc. Und das kann unter anderem nicht nur, aber dieses ein Bildungssystem schon durchbrechen. Und das finde ich schon natürlich einen tollen Ansatz und ein tolles Erbe auch von der Lanzer, dass hier weitergeknüpft wird und auch natürlich die neuen Gruppen, auch mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund, da stärker inkludiert werden und ein Augenmerk darauf gelegt wird.
Was ein ganz tolles Feedback war im Rahmen der 100-Jahr-Feier, kam von Michael Silén, dem Enkel von Wanda Lanzer, der gesagt hat, er hätte sich die Schule nicht so lebendig, so groß und so wichtig vorgestellt. Er hat jetzt ein besseres Bild durch die Ausstellung und durch die 100-Jahr-Feier und er nimmt das so mit und wird das seiner Mutter so berichten.
Und sonst denke ich, wäre es auch sehr schön, wenn man eben diesen Strang, der jetzt aufgetaucht ist, dank eurer Arbeit auch, also die Wanda Lanzer auch wieder zu ihren Ehren kommen zu lassen und ihr Werk auch fortzuführen, weitergeht. Ich habe viele Bekannte, Kolleginnen und sonstig eigentlich an Geschichte Interessierte nach der Wanda Lanzer gefragt und gekannt hat die niemand. Und dann habe ich aber in einem zweiten Schritt natürlich nach Orten gesucht, die mit der Wanderlanza zusammenhängen und bin da aber draufgekommen, dass es inzwischen schon einige Orte gibt, die nach ihr benannt sind. Also es gibt einen Wanderlanzer Hof in Hitzing, es gibt einen Wanderlanzer Park im 4. Bezirk, es gibt sogar eine Wanderlanzer Schule, die jetzt aber nichts mit dem Abendgymnasium zu tun hat. Wie kommt das jetzt? Das ist ja ein Widerspruch.
Das ist nicht so ganz ein Widerspruch. Das hat schon der Blog in Arbeit und Wirtschaft ausgelöst und das haben halt viele Leute gelesen und dann ist langsam, glaube ich, die Erkenntnis gereift, man sollte eigentlich öffentliche Orte schon nach Wanderlanza benennen. Und das war halt wie eine kleine Lawine, weil unser Blog ist im März 2017 online gegangen und ab September 2018 ist es Schlag auf Schlag gegangen. Also September 2018 eine Schule, die sich nach Wanderlanza benannt hat. Am 5. Oktober hat sich der eine Park in Wieden im 4. Bezirk umbenannt in Wanderlanza Park, weil vorher war der nach einem Nazi benannt. Das war wirklich höchste Zeit. Und am 15. Oktober 2018 wurde dann dieser Gemeindebau, der noch keinen Namen gehabt hat, aber der schon älter war, in Wanderlanza Hof umbenannt in Hitzing. Später, am 30. November, auch 2018, hat mich der Verein Helle Panke nach Berlin eingeladen. Wie die auf Wanderlanza gekommen sind, weiß ich auch nicht, aber sie haben einen Forschungsschwerpunkt über Austromarxismus. Sie haben mich eingeladen und das war ein gesteckvoller Saal. Die haben alle sehr viel über Wanderlanza erfahren und waren alle sehr begeistert.
Super. Mich freut vor allem, dass die Geschichte im Endeffekt also doch gerecht sein kann, indem dieser Park quasi umbenannt wird und Wanderlanza jetzt diejenige ist, die bleibt.
Ja. Ja, ich finde auch, dass die Geschichte von Wanderlanza zeigt, wie schnell das gehen kann, dass jemand, der Großartiges tut, eine Frau, die Großartiges tut, vergessen wird. Aber auch, wie schnell die Erinnerung wieder reaktiviert werden kann. Wenn man sich die Biografie anschaut und das Wirken anschaut, dann ist jedem klar, das war eine phänomenale Frau. Und das gibt's ja gar nicht, dass wir sie nicht mehr kennen. Und in Wirklichkeit, wegen ein paar Zeilen im Internet, wegen einem wunderbaren Blogbeitrag, auf einem wunderbaren Blog natürlich, ist wieder so viel in der Welt. Die Schülerinnen, die in eine Wanderlanzerschule gehen, setzen sich damit auseinander, wer diese Person war. Die Hörerinnen dieses Blogs wissen jetzt viel mehr und haben ein anderes Bewusstsein, wenn sie durch Wien oder durch die Welt gehen. Und ich glaube, das zeigt, wie kleine Dinge wahnsinnig viel bewirken können.
Ich hätte jetzt noch so als letzte Frage an euch, was glaubt ihr, was würde Wanderlanza heute tun? Was wäre heute ihr wichtigstes Projekt?
Also ich glaube, Wanderlanza hätte sich gewünscht, dass sie in dem Jubelband 100 Jahre AK-Bibliotheken vorkäme. Sie wurde leider in dem Beitrag über die AK-Bibliothek in Wien nicht erwähnt. Das ist ein großes Manko, sehr traurig. Aber vielleicht bringt euer Podcast was dazu. Also vielleicht wird sie durch euch halt weniger schnell vergessen.
Das wäre super, wenn es damit gelingen würde.
Ich habe mich schon oft gefragt, was Wanderlanza heute tun würde. Und ich glaube, sie würde sich ums Anerkennen von Kompetenzen kümmern. Also, dass man das, was man außerhalb von Schulen und anderen Bildungsstrukturen gelernt hat, auch verbrieft bekommt auf einem Zeugnis, weil auch das wertvoll ist. Und ich glaube, sie hätte einen Fokus darauf, dass Menschen mit Sprachbarrieren nicht so stark zurückgehalten werden, zurückbleiben müssen, wie das jetzt der Fall ist in unserem Bildungssystem.
Ich hoffe, sie wäre eine Kollegin am Abendgymnasium Wien und würde sich da wirklich aus der ersten Reihe anschauen, was die Studierenden leisten und leisten können. Und das wäre eine große Bereicherung.
Ja, und ich würde sagen, an dem Punkt beenden wir diese wunderbare Sendung. Ich kann die Zuhörerinnen nur auffordern, sich noch weiter mit der Biografie dieser ganz spannenden Frau zu beschäftigen. Es verabschieden sich Andreas,
Walter,
Marina,
Barbara,
Uli.
Wichtige Information.
Der Blog-Eintrag, der den Stein ins Rollen und Wanderlanzas Wirken wieder ins Licht der Öffentlichkeit brachte, stammte von zwei unserer Interviewpartnerinnen, Barbara Kindherd und Marina Lauchs. Dieser ist auf der Blogseite des Magazins Arbeit und Wirtschaft, herausgegeben von Arbeiterkammern ÖGB, zu finden. Titel: Wie eine Frau die Abendschule erfand und vergessen wurde. Wanderlanza und das rote Wien. Wie sehr Büchermenschen immer schon im Visier diverser Diktaturen in der Vergangenheit waren, dokumentiert folgendes Werk. Ilse Korotin, Österreichische Bibliothekarinnen auf der Flucht. Verfolgt, verdrängt, vergessen. herausgegeben im Präsens Verlag 2007. Im Übrigen, vorhergesagtes gilt auch für gegenwärtige autoritäre Bewegungen. Wenn man bedenkt, wie wichtig das schwedische Exil für verfolgte ÖsterreicherInnen war, muss man leider feststellen, dass es nur wenig Literatur dazu gibt. Löbliche Ausnahme, das Buch von Irene Nawrotzka, Im Exil in Schweden, österreichische Erfahrungen und Perspektiven in den 1930er und 40er Jahren, Mandelbaum Verlag 2013. Hier findet man einen Beitrag von Helena Lanzer-Silén, der Tochter von Wanda Lanzer und ihrem Weg ins schwedische Exil, wo sie ihre zweite Heimat fand. Welch enorm wichtige Rolle die Frage der Kultur und insbesondere welchen Stellenwert Bücher und Bibliotheken in der sozialdemokratischen ArbeiterInnenbewegung einnahmen, ist umfassend in Alfred Pfosers Arbeit, Literatur und Austromarxismus nachzulesen. Die Konzentration auf Bildung und Erziehung sollte den friedlichen Übergang zu einer besseren Gesellschaft ermöglichen. Dass dies aber zum Teil auch recht lehrmeisterhaft und spießige Züge annehmen konnte, dokumentieren unter anderem die Teile über die sogenannte Unterhaltungsliteratur. Beruhigend oder nicht, auf jeden Fall, die Debatten um Karl May und Winnetou sind also nicht allzu neu.